nicht.
Ich finde, haben in der ersten Halbzeit clever ihre Chancen genutzt. Das 1:0 durch Niklas Schmidt mit einem.
Ja. Tag auch. Wie ärgerlich ist das denn bitte? Schöne Grüße nochmal von mir hier aus Florida. Heute am Black Friday. Blauer Himmel, gut 30 Grad, Traumwetter, aber kein Traumspiel unseres Hamburger Sportvereins. Das ist natürlich ärgerlich. Ich habe das gerade eben wieder über das Netradio hören können und irgendwie wirkte es so, gerade nach dem Anschlusstreffer unseres Hamburger Sportvereins, dass da irgendwie auch nicht mehr wirklich was geht. Also bin jetzt nicht so sehr überrascht, dass das Spiel verloren war. Interessant war, dass im Netradio schon gesagt worden ist, dass der HSV mindestens ebenbürtig war. Gerade in den ersten 30 Minuten muss der HSV ziemlich gut gespielt haben. Bei Twitter, wenn man so bei Twitter das verfolgt hat, dann haben doch einige geschrieben, wie enttäuscht sie waren von der Leistung. Ich kann das jetzt hier gar nicht so beurteilen aus dem Sunshine State. Dazu war dann das Radio dann doch nicht aussagekräftig genug und deswegen werde ich auch keinen HSVer heute benennen. Sascha, das überlasse ich dir und deinem Gast. Ich war von den letzten beiden Folgen ja sehr begeistert, die du aufgenommen hast mit unseren Gästen. Freue mich jetzt auch schon auf die neue Folge. Und dann beim nächsten Spiel bei unserem Heimspiel. Gegen wen spielen wir eigentlich als nächstes? Ich weiß es jetzt gar nicht. Warte mal, ich guck mal ganz schnell nach. Ihr wisst es natürlich jetzt schon, wenn ihr das jetzt hier hört. Unser nächstes Spiel spielen wir zu Hause gegen Heidenheim, genau. Und da sollte ich ein paar Stunden vor Anpfiff des Spiels, sollte ich auch in Hamburg landen und sollte mir das Spiel dann angucken können. Also ich bin gespannt. Ich wünsche dir, Sascha, und deinem Gast eine schöne Podcast-Folge, allen HSV-Fans trotz der Niederlage ein schönes Wochenende und freue mich, das nächste Mal wieder in das Originalmikrofon sprechen zu können. Dankeschön und tschüss aus Florida.
Ja, unschwer zu erkennen, ihr habt Hobbs eben schon gehört. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ausgabe 555 des Nur der HSV-Podcast. Hobbs immer noch in Florida. Vielen Dank natürlich für deine Worte. Dass sie jetzt nicht besonders positiv ausgefallen sind, ist ja ganz klar, liegt in der Natur der Sache. Der HSV hat am Freitagabend 2:1 beim VfL Osnabrück verloren. Und darüber sprechen wir. Und wenn ich wir sage, heißt das natürlich, ich habe mir einen Gast eingeladen. Einen meinungsstarken HSV-Fan, den man zumindest auf Twitter sehr gut kennt. Ich begrüße herzlich Nils Husmann. Moin Nils.
Moin Sascha.
Mensch, ja, also wie gesagt, da habe ich einen Sermon losgelassen und du antwortest kurz und knapp mit Moin und so soll das ja auch sein. Du kannst aber trotzdem gerne ein bisschen was über dich erzählen. Wann bist du HSV-Fan geworden? Wie lange ist das schon her und warum bist du immer noch HSV-Fan?
Also die zweite Frage finde ich schwieriger als die erste. es gab kein Entrinnen. Ne? Ich habe das schon, ich mag diese Geschichte selbst sehr gerne. Ich bin im schönen Struvenhütten im Hamburger Umland aufgewachsen. Mhm. Es gab kein Entrinnen. Du kennst die Gegend ja auch ganz gut.
Natürlich.
Ich bin Jahrgang 76 und bin in die großen Zeiten reingeboren und hatte ältere Brüder. Vor allem einer war damals großer HSV-Fan und hat auf unserem Bauernhof die Kühe nach HSV-Spielern benannt. Und dann lief ich dazwischen Manikals, also auch wenn es Kühe waren und keine Bullen, sie sind Manikals, Dietmar Jakobs, Thomas von Jesen und so weiter. Zwischen denen spazierte ich umher und es gab da gar kein Vertun, dass ich frühkindlich geprägt werde. Und dann, warum bleibt man HSV-Fan? Das gehört sich so, oder?
Ja, da sprichst du ein wahres Wort. Ne? Was soll man? Es gibt ja keine Alternative. Ne? Also zumindest für mich nicht. Ne? Das ist ja ganz klar. Ne? Also das habe ich so natürlich auch noch relativ selten bis jetzt gehört. Dank Kühen, die da irgendwo auf den Weiden bei Struven, oh Gott, jetzt habe ich es vergessen, Struvenhütten Struwwelhütten herumstehen, bist du HSV-Fan geworden. Naja, wunderbar. Sehr schön. Ja, so ähnlich haben sich ja auch, wenn man das jetzt ganz gemein sagen will, am Freitag in Osnabrück bewegt. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Auch das ist ja wirklich so eine beknackte Reporterfrage, aber ich habe sie jetzt gestellt. Fang mal an. Also die erste Phase des Spiels war, würde ich sagen, hatte HSV schon das Heft in der Hand gehabt? Bist du da mit mir einer Meinung und da hast du eventuell ein gutes Gefühl gehabt, so wie ich auch?
Ja, ich fand, also irgendwie sind mir die allerersten Minuten noch ziemlich präsent, wo ich finde schon, dass Osnabrück auch schon mal versucht hat, das Ganze sehr körperlich, sehr intensiv aufzuziehen. Also ich kann mich erinnern, dass ich gedacht habe, na, halten die das durch? Also das muss die ersten 5 Minuten. Und da hat sich der HSV, finde ich, gut gewehrt und auch gut aus der Nummer befreit. Dann wurden sie ja auch stärker. Und das gipfelte ja in dieser Aktion mit dem Pfostentreffer von Hanik.
Ja, ja, ja.
Was aber ein sehr schöner Angriff war. Und ja, leider nicht drin gewesen. Und ich finde, dann ging der Zugriff verloren. Also dann kann ich mich auch noch deutlich an so eine, auch das war auch Martin Hanik-Aktion erinnern, wie er auch ziemlich aussichtsreich eigentlich Ballgewinn und geht durchs Mittelfeld und will dann, das sah so aus, als wenn er per Hacke den Ball liegen lassen will. Mitspielt. Genau. Dadurch kommt Osnabrück dann auch schon mal im Konter. Und das war, glaube ich, auch schon mal so ein gefährlicher Abschluss, der erste von Osnabrück. Ja, und so holt der HSV den Gegner wieder rein. Beim Tor natürlich. Ne, da,
genau.
Das haben wir alle gesehen. Das war ja eine einzige Fehlerkette und gibt das komplett unnötig weg irgendwie, das Spiel.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also du bist jetzt schon sehr weit. Tatsächlich fiel mir das auch auf, dass Osnabrück so wie unsere vorherigen Gegner natürlich auch alle erst mal ein bisschen weit hinten drin steht, aber dann, wie soll ich sagen, auch körperlich zu Wege geht. Das ist ja genau auch das, was Dieter Hecking dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel dann angemerkt hat, dass der HSV, dass seine Spieler es lernen müssen, auch langsam mal diese Körperlichkeit an den Tag zu legen, denn die meisten unserer Gegner werden genauso uns versuchen zu knacken, ne? mit hartem, körperbetontem Spiel, ohne zu unfair zu sein, hoffentlich, aber genau das ist das Spiel, was die meisten Gegner in der zweiten Liga nun mal spielen werden, und darauf hatte sich der HSV irgendwie relativ schlecht dann eingestellt. Die Anfangsphase, und da nehme ich auch sicherlich noch die Zeit bis zu diesem erwähnten Pfostenschuss von dir, von Martin Hanik, mit rein. Die lief noch ganz gut, aber dann, ne, vielleicht war es tatsächlich genau diese Szene, wo Martin Hanek so ein bisschen pomadig da diesen Hackentrick versuchte. Ich habe es schon in den ersten Schritten gesehen, der will gleich Hacke spielen. Offenbar hat es der Osnabrücker dann auch gesehen und hat da antizipiert und ging dann dazwischen, und dann vielleicht war das genau diese Szene, die dann den Osnabrückern gezeigt hat, hier geht heute ein bisschen was, wir versuchen das weiter genau so, ne? Und dann war es trotzdem aber so, die erste halbe Stunde, würde ich fast sagen, hat Osnabrück nicht wahnsinnig viel gemacht, aber dann kam wie aus dem Nichts, wie heißt er, Niklas Schmidt heißt er, der da zunächst erstmal so aus 18 Metern so einen Schuss abliefert, den Daniel Hoyer-Fernandes wahnsinnig gut hält. Zur Ecke klärt dann noch. Aber keine 3 Minuten, um genau zu sein. In der 37. Minute war es dann soweit. Osnabrück geht in Führung und wieder war es Niklas Schmidt. Was für ein Solo, was für eine Ballbehandlung, aber auch, wie schlecht stand die Abwehr denn da von unten, oder?
Ja, ich glaube, der heißt sogar Niklas Uwe Schmidt.
Okay.
Macht das ja nicht besser, aber irgendwie. Und er ist ein Leihspieler von einem Verein, glaube ich, in der ersten Liga irgendwie eine Rolle spielt, aber da
ein grün-weißer Verein, ne? Ja, genau. Ja. Ich ahne, was du meinst.
Ja, ich finde, das hat er dann gut gemacht, ne? Ja. Das muss man einfach mal sagen, dann auch in aller Ruhe abgeschlossen und noch getunnelt. Er muss vorher natürlich irgendwie liegen, also du musst dann faul spielen, und
genau.
Ich finde aber leider auch, dass Bobby Wood da eine ganz schlechte Figur abgibt. Mit seinem Fehlpass, wieder in den Lauf. Und ich finde es total ehrenwert, dass viele nette Twitter-Menschen dann sagen, jetzt nicht nur auf Bobby Wood, und da sind noch 3, 4 Spieler, die eingreifen können. Das stimmt alles, aber das krönt eben seinen Auftritt wieder. Und wir haben das ja eben bei Martin Hanik gesagt, da sagt so pomadig hätte er da versucht, irgendwie auch so, dass es jeder gemerkt hat, gleich spielt der Hacke. Es waren ungefähr in der Phase, spielt es auch so ein paar, da ist Bobby Wood mal ausgerutscht, oder ihm ist der Ball versprungen, und Und du siehst sofort die Körpersprache, er lässt sich hängen, er resigniert, ne? Irgendwie. Ja. Und da war ich wahnsinnig sauer auf ihn, muss ich ehrlich sagen. Weil, auch wenn danach muss man eben notfalls faul spielen. Aber
kriegst du dann irgendwo eine gelbe Karte, dann vielleicht noch. Aber ich sehe es genauso wie du, ne? Also der Junge kann einem leid tun, denn er hat tatsächlich aus meiner Sicht null Selbstvertrauen. Und genau das führt dann eben auch dazu, dass er unsicher am Ball agiert, mit dem Ball agiert und diesen Ball einfach vertändelt. Dann bekommt ihn Niklas Uwisch mit und dann macht er es aber auch wirklich gut und lässt da wirklich die routinierten Moritz und Jung und unseren holländischen U21-Nationalspieler Van Drongelen da wirklich echt alt aussehen, muss man schon sagen. Also einer von denen muss da wirklich frühzeitig klären und notfalls dann auch eine gelbe Karte riskieren. Am besten 20 Meter vorm Tor. Dann gibt es möglicherweise Freistoß und gelbe Karte, aber dann nicht automatisch ein Tor. Und so hat das eben gut gemacht. Dann noch Glück, dass Daniel Heuer-Fernandes sich da dann auch tunneln lässt, aber da ist der Torwart dann wirklich der ärmste Hund auf dem Platz in dem Moment. Da mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Ne? Ja, und derselbe Schmidt hat dann Minuten später nochmal einen harten Schuss abgeliefert, knapp daneben. Also da habe ich dann gesagt, das war 44. Minute, ja wunderbar, dann gehen wir doch nur mit 1-0 oder 0-1 aus unserer Sicht eben in die Pause und habe es mir auf meinen Zettel auch schon so ein bisschen notiert. Vielleicht bin ich ja schuld dran, man soll es ja nicht machen. Ne? Erst wenn abgepfiffen ist, soll man sich da den Halbzeitstand notieren. Und ja, was war? Es kommt natürlich dann das 2-0. Und das war natürlich ein 3 Euro ins Phasenschwein, aber das waren Bilderbuch-Konter, ne? Also schöner kann man den, glaube ich, nicht ausspielen. Der HSV wollte da, glaube ich, wirklich auf Drang wirklich nochmal den Ausgleich erzielen vor der Pause. Eigentlich ein blöder Gedanke. Also ist es ein honoriger Gedanke, aber in dem Fall nicht zielführend. Ja, und dann wird der klassisch ausgekontert. Der Ball ging da wirklich über 6, 7, 8 Stationen. Und die HSV-Spieler, egal wer, die stehen da aber auch aus meiner Sicht viel zu weit neben den Gegnern. Und so kommt es dann, dass David Placher dann den Ball, zwar relativ glücklich am Ende, aber dann doch auch sicher verwandeln kann. Und es geht mit 2-0 in die Pause. Hast du da schon gedacht, okay, das war's? Oder hast du da trotzdem noch gesagt, nee, 45 Minuten reichen auch noch, um das Spiel umzudrehen?
Na, ich hab, das war der Moment, dass ich dachte, jetzt kann man nur noch positiv überrascht werden. Wir werden bestimmt auch über das Thema Auswärtsschwäche und so weiter sprechen. Aber irgendwie so ein bisschen rausnehmen würde ich das Spiel dann in einer Hinsicht doch. Es ist eben Osnabrück und das liegt uns nicht. Und es ist, glaube ich, wirklich auch schwer, da zu bestehen. Also das echt unangenehm. Nichtsdestotrotz, also das Tor fand ich nochmal extrem ärgerlich, weil es war so offenkundig, dass man dachte, jetzt der pfeift jetzt ab. War ja bisher die Nachspielzeit drüber. Muss er aber nicht. Also ich finde das gut vom Schiri, wenn ein aussichtsreicher Angriff da ärgert. Wir ärgern uns auch oft genug, wenn er dann ganz pünktlich pfeift. Und der Spielzug selbst hat mich total an das 1-0 von Osnabrück gegen Stuttgart erinnert. Da haben sie es auch so gemacht. Flanke auf den langen Pfosten und dann nochmal in die Mitte abgelegt. Also das wird man alles gewusst haben, aber ich gebe dir recht, das war viel zu passiv. Stand echt viel zu weit weg. Und ich dachte dann, okay, jetzt wahrscheinlich verlieren wir es. Wir können jetzt nur noch positiv überraschen und so bin ich dann in die
Hackzeit. Ja, also Thema Auswärtsschwäche oder du hast eben gesagt, Osnabrück liegt uns einfach nicht. Also das liegt uns einfach nicht, ist mir ein bisschen zu einfach, weil letztlich ist der gesamte Kader wahrscheinlich auch in Teilen der von Osnabrück ist ja im Grunde ausgetauscht worden. Auch diese Saison wieder mal überhaupt haben wir ja noch nicht gegen Osnabrück gespielt. In der zweiten Liga, ich bin ja übrigens auf Twitter belehrt worden, dass wir durchaus auch schon Punktspiele gegen Osnabrück hinter uns haben. Irgendwann in den 50ern in der höchsten Spielklasse. Ich bin verbessert worden. Vielen Dank dafür. Der Kader von vor 2 Jahren oder so mit dem zu vergleichen oder wenn man jetzt den aktuellen Kader mit vergleicht, es sind halt komplett andere Spieler. Da finde ich immer, liegt uns nicht, ist immer ein bisschen schwach. Aber die Auswärtsschwäche auf der anderen Seite, die ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Woran mag das liegen, dass der HSV da auswärts einfach nicht so punkten kann, wie er sich das vorstellt und wie wir uns das vorstellen?
Ja, ich finde, ein kleiner Trost nach der Niederlage war dann gestern Bestand in den Analysen oder auch schon Freitagabend von Hecking und auch Jonas Beuth, die das überhaupt nicht beschönigt haben. Und zum Beispiel auch nie was wissen wollen von Verletzungspech, was ja, also, oder viele Ausfälle, die wir zurzeit eben haben, das ist bestimmt auch ein gewisser Faktor.
Mhm.
Aber ich finde, die haben es gut eingeordnet. Die haben jetzt, also Hacking hat nochmal Richtung Regensburg abgehoben, wie das Spiel da lief. Also nämlich auch überrascht von dieser Körperlichkeit. Auch am Millerntor war das ja der Fall.
Mhm.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, ne? Dass man darf eben in dieser Liga nicht denken, irgendwas geht schon selbst. Man kann sich nie verlassen auf seine Stärke, die man bestimmt hat, spielerisch, außer man hat eine klare Führung irgendwie. Und man muss wirklich lernen, dass man sich nicht beeindrucken lassen darf davon, dass der Gegner sich einfach wehrt. Und das, klar sind die alle hoch motiviert, das war jetzt ja auch wieder so ein Spiel. Ne? Das ist so, der HSV kommt und sie hauen rein. Aber gerade weil Stuttgart schon da war und das ja schon erfahren hat, darf man eigentlich schon erwarten, dass sich die Truppe so ein bisschen besser drauf einstellt.
Ja, komischerweise schafft sie das nicht. Zumindest nicht ohne nochmal in der Halbzeitpause von Hacking dann vielleicht den einen oder anderen Ton nochmal zu hören. Denn ich finde, nach dem Pausentee war es dann so, dass der HSV wieder mal erstmal die bessere Truppe war. Also ich erinnere da jetzt gleich nach 2-3 Minuten, Narei hat da einen Schuss knapp vorbeigesetzt. Samperio, der ja eingewechselt wurde, die Halbzeitwechsel waren ja dann Kinsombi und Samperio für Moritz und Wood. Ist okay aus meiner Sicht. Die konnte man ruhig beide runternehmen, also sind nicht sonderlich aufgefallen in der ersten Hälfte. Von Kinsombi halte ich sowieso sehr viel, leider in diesem Spiel hat er auch nicht viel gezeigt. Ja, aber erwähnt, dass Samperio hat dann auch so einen, wie soll man es nennen, so einen Zirkelschuss abgelassen, den der Keeper da wirklich in letzter Sekunde noch rausgeholt hat. Also es war schon mega knapp, kurz vor dem Anschlusstreffer. Dann war noch eine Flanke von Samperio, Kopfball Harnik, auch sehr knapp aus meiner Sicht, wenn auch nicht wirklich hart geköpft. Aber dann 64. Minute, endlich der Anschlusstreffer. Sonny Kittel wieder mal, was jetzt sein 8. oder sein 9. Treffer, ich weiß in dieser Sekunde gar nicht, ist auch gar nicht wichtig. Das war, habe ich mir noch notiert, der erste wirkliche Pass von Adrian Fein, der mir gut gefallen hat. Auch Adrian Fein ist im Moment so ein bisschen in der Luft hängt, ne? Oder siehst du das ähnlich? Siehst du das anders?
Nee, sehe ich auch so. Also kommt im Moment auch mit dazu. Ist auch normal beim jungen Spieler.
Absolut.
Ich finde auch, Van Drongelen hat ein paar Mal wieder, dann auch später in der zweiten Halbzeit, ist ihm der Ball mal im 5-Meter-Raum versprungen und so Geschichten, wo der Gegner dann noch abschließen kann. Das ist irgendwie, versteht man ja auch, ne, dass die ihre Schwankungen haben. Aber
ja,
schöner Angriff und so. Ich dachte auch so, jetzt haben wir wirklich noch Zeit. Dann war aber nach dem 1-2, wenn man ehrlich ist, dann nicht mehr ganz so viel. Ja, im Gegenteil, da hat der Gegner sich nochmal wieder gewehrt und ich finde auch wirklich auch aufopferungsvoll gespielt. Also
auf jeden Fall.
Das war dann auch wieder enttäuschend. Aber ich sehe es wie du, bis zum Anschlusstreffer war das absolut in Ordnung.
Ja. Und wie gesagt, nach dem Anschlusstor ist es im Grunde schon wirklich erschreckend gewesen. Da hast du jetzt eigentlich die zweite Luft und sagst so, jetzt geht das Spiel aber für uns hier richtig los. Wir machen nochmal 25 Minuten richtig Alarm. Und was passiert? Gar nichts passiert. Ne? Also da habe ich keine Mannschaft gesehen, die sich da jetzt nochmal aufbäumt und nochmal ein paar Körner rausholt und da richtig den Gegner in Grund und Boden rennt und spielt. Gar nichts war das. Es war eher wirklich so, als ob du im Europapokal spielst, das Hinspiel 2-0 gewonnen hast und jetzt irgendwie das 2-1 verteidigen möchte. So kam mir das so ein bisschen vor. Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, wirklich. In der Phase, oder seit dem Anschlusstor ist da wirklich seitens des HSV lange, lange, lange nichts mehr passiert. Ne? Nächster Höhepunkt war für mich dann tatsächlich 78. Minute. Wir wechseln Everton ein. Ne? Das war jetzt seine Saisonpremiere. Endlich durfte er mal spielen. Ich musste meiner Schande gestehen, ich wusste nicht mal, ob er links- oder rechtsfuß ist. Jetzt weiß ich es, er ist linksfuß.
Genau, er ist... Ja? Er ist sozusagen der Konkurrent von Rick van Drongelen, den er auch abgelöst hat.
Ja.
Ich dachte erst, den stellt er jetzt vorne rein irgendwie.
Das habe ich auch gedacht.
Aber hat er nicht gemacht.
Ja.
Er hat ja gestern, glaube ich, auch durchgespielt in der U21 nochmal.
Ah, okay.
Leider auch wieder verloren. Also der ist jetzt nicht mit Selbstvertrauen gesegnet, aber ich glaube so erfahren, dass er es einordnen kann.
Ja.
Ich kann mich da noch an so ein paar Osnabrücker Chancen erinnern. Also bei der einen Superparade von Heuer Fernandes.
Ja. Das rede ich kurz vor Schluss dann schon, ne?
Ja, genau.
Ja, und, das war kurz vor Schluss. Aber,
ja, von uns kam da echt
Nee.
Leider kaum noch was.
Ne? Leider nichts, ne? Nee, da muss man auch nochmal Osnabrück wirklich ein wirkliches Kompliment machen. Gut eingestellte Mannschaft, also und dann auch wirklich, als die Zeit mehr und mehr, ja, die Uhr runtergerannt ist, da finde ich aus meiner Sicht Osnabrück sehr clever gewesen. Hat immer so ein bisschen gehakelt, dass der Schiedsrichter mal kurz abpfeifen musste, aber es reichte für keine Karte. Dann sind sie nach Foulspielen gerne mal liegen geblieben, weiterhin aber giftig geblieben, auch so gegen den Ball. Also das hat mir wirklich gut gefallen, wie Osnabrück da aufgetreten ist. Und so musst du dann tatsächlich auch eine Spitzenmannschaft angehen und ja, dann schlägst du sie letztlich auch. Ne? Ja, leider verloren. Ich muss zu meiner Schande gestehen, warte mal, es ist ja jetzt Sonntag, bummelig 12:30. Nein, es sind noch keine weiteren Spiele in der zweiten Liga gewesen, die kommen erst noch. Ich kann also jetzt noch nicht genau sagen, was das jetzt in der Tabelle für Auswirkungen haben wird, aber wir können mal davon ausgehen, dass unsere direkte Konkurrenz ja möglicherweise punkten wird. Das heißt, Stuttgart spielt in Sandhausen, ist natürlich auch kein allzu leichtes Spiel, gerade für Stuttgart jetzt. Bielefeld spielt in Darmstadt, jetzt beide 13:30, also in einer guten Stunde hier, Zeitpunkt der Aufnahme. Stuttgart kann nicht an uns vorbeiziehen, gehe ich mal von aus, aufgrund des besseren Torverhältnisses, aber sie könnten punktemäßig aufschließen, ja, und wenn Bielefeld einen guten Tag hat, dann sind sie wieder an uns vorbei. Ne? Wobei, für mich persönlich muss ich sagen, Tabellensituation ist jetzt erstmal nebensächlich, ich will gern die Punkte sammeln, das haben wir jetzt nicht geschafft. Ob wir jetzt Erster oder Zweiter sind, das ist mir letztlich sogar egal.
Ja, das ist mir auch egal. Jetzt hat Aue ja noch verloren. Also wenn man so Platz 4 und dann abwärts guckt.
Ja, ja.
Bin auch gespannt nachher auf die Spiele, weil Bielefeld, das, was wir auswärts haben, haben die zu Hause. Da haben sie immer mal so einen Wackler drin und
ja.
Der VfB kommt ja auch nicht stabil durch die Saison. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, die um die Punkte tut es mir auch leid. Ich hätte auch einen genommen vorgestern. Genau, also mir war schon irgendwie klar, dass man 3 Punkte in Osnabrück jetzt nicht unbedingt einrechnen kann. Aber ich finde das um die Punkte schade und so eine gewisse Würde ist es ja auch, dass man, also ich jedenfalls denke da manchmal, bitte nicht schon wieder, ne? Nicht durch diese Nachlässigkeiten irgendwann dann doch hinten dran sein und den Druck haben und dann geht das alles wieder von vorne los. Aber ich glaube, dass die Analyse war so klar, dass ich da Hoffnung habe, dass die, was sie vorher mit Verständnis versucht haben zu lösen auswärts, dass da jetzt auch mal deutlichere Ansagen kommen und hin zu personellen Wechseln, die Hacking ja auch.
Genau.
In Aussicht gestellt hat.
Das, gut, dass du das ansprichst. Ich muss einmal noch der Ordnung halber sagen, Bielefeld, du hattest gesagt, die sind wie wir auswärts sind, die zu Hause, aber sie haben natürlich auch ein Auswärtsspiel, sie spielen in Darmstadt. Aber das nur nebenbei, das ist auch gar nicht weit tragisch. Ja, personelle Wechsel hat Heike ja in der PK auch angesprochen. Ne? Das sollte auf gut Deutsch heißen, wer sich im Training hier jetzt nicht anstrengt und sich im Spiel nicht zeigt, der landet möglicherweise auf der Bank. Ne? Es gibt hier keine Stammspieler. Ne?
Ja. Ja. So habe ich das auch verstanden.
Ist eine sehr gute Geschichte, finde ich auch, kann man auch in der Deutlichkeit so sagen. Und es kommt ja in der nächsten Woche, darf ja auch Bakariata wieder mitspielen. Ne? Da haben wir also schon mal wieder eine Option mehr. Ja, habe ich gleich eine goldene Brücke geschlagen. Nächstes Spiel, Nils, wir spielen am Nikolaustag, am Freitag, den 6.12., 18:30. Dann schon der 16. Spieltag. Wahnsinn, wie weit wir schon wieder in der Saison vorangeschritten sind. Zu Hause gegen Heidenheim. So, das kann man, glaube ich, oder darf man, glaube ich, ja fast noch Spitzenspiel nennen. Also HSV ja noch Erster, wie wir wissen. Heidenheim habe ich jetzt in dieser Sekunde, weiß ich gar nicht, sind die jetzt, die müssten Sechster sein? Da kann man.
Ist in Lauerstellung.
Sehr gut. Die spielen ja auch gleich, also die können durchaus dann noch punkten gegen Fürth, zu Hause dann gegen Fürth und dann kann man mal gucken, dann kämen sie im Idealfall auf 23 Punkte, also auf 6 Punkte ran. Na, es wird auf jeden Fall spannend, aber Fürth interessiert mich jetzt nicht. HSV gegen Heidenheim heißt das Spiel, über das wir jetzt kurz sprechen. Spitzenspiel. Was hast du für ein Gefühl? Also wir sind ja bisher noch ungeschlagen gegen Heidenheim.
Ja, und zu Hause sehr stark bis jetzt.
Mhm.
Also ich glaube, dass das bestimmt so ein bisschen eine Blaupause war für Heidenheim, wie Osnabrück das angegangen ist. Also nicht hinten reinstellen, sondern das Ganze offensiv gegen den HSV gestalten. Also offensiv in dem Sinne, dass die nicht die haben ja nicht hinten sich entblößt und sind vorne mit 5 Leuten vorm Ball gewesen, aber sie haben uns ziemlich hoch angegriffen, in den Räumen, wo sonst Fein oder auch Duziak, Kinzombie gerne mal Schwung holen, wenn man sie lässt. So, das wird der gute Frank Schmidt sicher gesehen haben und das ist ein unangenehmer Gegner, aber auch kein unschlagbarer, glaube ich, gerade für den HSV jetzt auch zu Hause nicht. Und ich würde einfach sagen, wir müssen das jetzt auch gewinnen, weil danach kommen 2 Auswärtsspiele, was irgendwie aber auch nur heißen kann, dass die Rückrunde, ich meine, das ist ja schon das erste Spiel der Rückrunde dann in Darmstadt, ganz kurz vor Weihnachten, aber wir haben, glaube ich, in der Rückrunde auch 2 Heimspiele mal hintereinander. Jetzt kommen wirklich viele Auswärtsspiele.
Ja.
Und die sind in Sandhausen und Darmstadt und ich glaube, gerade in Darmstadt kannst du dich auf sowas Ähnliches einstellen wie in Osnabrück, so von der Art und Weise, von der Atmosphäre auch.
Ja.
Also wir müssen diese Punkte jetzt haben, um da dann an auswärts dann die Reaktion abzurufen, die ja jetzt auch eingefordert worden
ist. Genau so ist es, ne? Und wir reden über Heidenheim und wenn wir über Heidenheim reden, dann fällt natürlich ein Name als erstes, Marc Schnatterer, was für ein schöner Name. Ja. Jahrelang immer Topscorer seiner Mannschaft gewesen, aber das ist tatsächlich ist nicht der einzige gefährliche Spieler dort im Team. Also wenn ich mir da die Offensive angucke mit Tim Kleindienst, den wir ja geneigterweise auch aus der Bundesliga vom SC Freiburg noch kennen, der ist ja jetzt neu in Heidenheim, ist da ein aus meiner Sicht ein sehr guter Vorbereiter, spielt da so als Zehner quasi. Guter Mann, technisch sehr versiert. Also ich bin gespannt, welcher Sechser dann ist damit mit ihm zu tun bekommen wird. Und vorne vollstreckt am meisten Robert Leipertz. Auch ein sehr guter Stürmer, ist auch, ein halbes Jahr ist er jetzt schon, ist glaube ich im Winter, ja, im Winter ist er gekommen von Ingolstadt zu Heidenheim, hat sich da aber auch wirklich glänzend eingefügt, der knipst da ordentlich, ist immer gefährlich. Also, den Keeper, den darf man ja auch nicht vergessen. Also ich weiß jetzt gar nicht in dieser Sekunde, wie viel Tore sich Heidenheim eingefangen hat, aber mit Kevin Müller steht da auch natürlich schon ein echter Routinier da in der Truppe, der zwar auch unterklassig gespielt hat, Rostock, Cottbus, aber auch schon eben in der Bundesliga für Stuttgart gespielt hat. Und eine Heidenheimer Instanz auch ist, ähnlich wie Schnatterer, muss man sagen. Also ja, gute Leute da auf dem Feld, also leicht wird es wieder nicht. Ne? Aber Gott sei Dank spielen wir wieder zu Hause, da rechne ich mir natürlich auch einiges aus. Wir haben den 12. Mann da im Haus, wieder 3 Euro ins Phrasenschwein, ist ja schlimm heute mit mir. Zu Hause ganz klar müssen wir Heidenheim schlagen. Ne?
Ja, ich finde auch, und was wir jetzt lange nicht mehr hatten, ist mir aufgefallen, ist mal eine wirklich längere Vorbereitung und Trainingswoche.
Ja.
Wir hatten jetzt, es soll jetzt auch gar keine Ausrede sein, aber wir hatten jetzt öfter 2-3 Tage weniger als der jeweilige Gegner. Und ich glaube, das kommt jetzt genau richtig, weil du kannst jetzt, also Jatta, bin ich sicher, dass man ihn wieder einbauen wird. So, und du kannst darauf hoffen, dass Hinterseher, auch wenn er auch schon oft kritisiert worden ist, aber ich glaube, jetzt hat jeder gesehen, dass er gegenüber Wood dann im Moment doch die bessere Variante ist, hoffentlich wieder fit kriegen. Also ich glaube, die Zeit hilft uns jetzt so ein bisschen, ohne jetzt Heidenheim da irgendwie schlecht zu reden. Also sehe ich genau wie du, wird schwer, muss man absolut respektieren, aber man kann es auch gut schaffen.
Ja, wie gesagt, wir brauchen keine Angst haben, aber einen gewissen Respekt sollten wir den Heidenheimern schon zollen. Die haben eben auch erst 17 Tore, habe ich jetzt gerade nochmal nachgesehen, eingefangen. Das ist auch eine verdammt gute Zahl. Sie haben natürlich noch ein Spiel weniger als wir. Ne? Ja, komm, also Heidenheim hauen wir weg, haben uns jetzt entschieden, ne? Auch weil Winsheimer hoffentlich wieder fit wird, Jatta dabei ist, Aaron Hunt möglicherweise auch sein Fieber auskuriert hat und dann haben wir da auch schon wieder viel mehr Optionen und sind dann auch schwieriger auszurechnen, auf jeden Fall. Ne? So, ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Rubrik des Podcastes, unser HSVer der Saison 2019-2020. Ne? Und jetzt mache ich nicht den Fehler und mir fällt erst mittendrin wieder ein, dass ich vergesse zu sagen, wie denn eigentlich die letzte Abstimmung ausging. Nein, das sage ich diesmal gleich zu Beginn. Also, Folge 544 war der großartige Miguel zu Gast hier bei uns. Und das war die Folge, in der Dieter Hecking zu wählen war als amtierender Last Man Standing Dann hatte Hobbs per Sprachnachricht das HSV-Netradio bestimmt. Diesmal enthält er sich ja. Dann hatte Miguel Tim Leibold sich ausgesucht. Und ich hatte gesagt, Martin Harnik wäre mein HSV der Saison, stand damals. So, 27% ging an Dieter Hecking, 17% an das Netradio, lächerliche 9% an Martin Harnik. Und gewonnen hat mit 47 großartigen Prozent Tim Leibold. Der Tipp von Miguel, oder beziehungsweise ja, die Wahl von Miguel. Und damit ist es Tim Leibold derzeit unser HSVer der Saison 2019-2020 und damit auch der erste Nominierte für diese Folge, für die Folge 555. So, und du, lieber Nils, darfst jetzt sagen, wen du denn nominieren wirst.
Ja, ich habe mich entschieden, ich bin gerade eben nochmal ins Grüne gekommen, weil du Miguel angesprochen hast, der hatte ja so unschöne Erlebnisse im HSV-Block und da meinte irgendeiner rassistisch rumpöbeln zu müssen auf unsere eigenen Spieler.
Ja.
Und er hat sich wohl dagegen zur Wehr gesetzt. Also das ist sozusagen mein ideeller Kandidat.
Das
aber
ist sehr schön, ja.
Bei den Spielern habe ich mich für Everton entschieden.
Oh,
nicht,
ja,
dass er jetzt einen Großteil was gezeigt hätte. Aber ich freue mich einfach, dass er als Option wieder da ist, weil leider auch unser Rick van Drongelen, das sei ihm auch irgendwie gegönnt in so jungen Jahren, auch so ein bisschen eine Schwächephase durchmacht. Everton ist kopfballstark, kann uns da auch helfen. Also das ist einfach so ein Hoffnungskandidat und gut, dass er jetzt wieder, dass man auf ihn setzen kann so langsam.
Okay, also alles klar. Dann modelst du das ein bisschen um, aber es sei dir zugestanden, ne? Du bist unser Gast hier und hast hier mit alle Rechte. Ne? Also Everton konnte ja logischerweise noch nicht großartig Leistung zeigen in die Saison. Ich weiß gar nicht, er kam, glaube ich, verletzt an, war weiterhin verletzt, hat jetzt, wie ich ja vorhin gesagt habe, seine Saisonpremiere in der zweiten Liga gegeben für uns, für unseren HSV. Nicht, dass er vorher nicht schon eventuell mit Nürnberg dort gespielt hätte. Weiß ich gar nicht genau. Gott, was sabbel ich. Also, Everton hast du gewählt, weil du ihn als zusätzliche Option, als Hoffnungsträger auf der linken Innenverteidigerposition siehst, wenn Rick van Drongelen mal schwächelt. Und das tut er zurzeit, ja, da sind wir uns ja irgendwie auch schon ein bisschen einig geworden. Der Kerl hätte mal eine Pause verdient. Insofern freust du dich so sehr über Everton, dass er jetzt endlich fit ist und einsatzbereit ist, dass du ihm sagst, das wird unser HSV der Saison. Ist dein gutes Recht.
Ne? Es war aber natürlich auch ein undankbares Spiel, ne? Aber
ja,
vielleicht bestätigt er das ja gegen Heidenheim.
Ja, genau. Das wollen wir mal sehen. Es war ein sehr undankbares Spiel und rate mal, warum Hobbs gar keinen Tipp abgegeben hat.
Ja, ja, auch das kann man so.
Genau. Ne? Ja, und ich muss gestehen, ich habe auch keinen Spieler genommen, der jetzt am Wochenende auf dem Platz gestanden hat. Aber das müssen wir auch gar nicht. Ne? Das ist ja nicht immer Pflicht. Ich habe mich kurioserweise für Aaron Hunt entschieden, aus dem Grund, oder ja, weil man einfach sieht, wie wichtig er ist, und das sieht man am meisten, ja, wenn er halt nicht dabei ist, ne? Also er wirkt ja sehr oft so ein bisschen, na, ich würde es mal sagen, gemütlich, um das Wort lethargisch zu vermeiden, würde ich sagen, gemütlich auf dem Platz, also ich würde nicht sagen, dass er trabt, aber er guckt hier gerne mal, hält den Fuß mal auf den Ball, braucht vielleicht ein bisschen länger als andere, um sich mal zu drehen und zu gucken, wo der nächste geht, aber das kann man auch so auslegen, dass er eine wahnsinnige Ruhe und Routine ausstrahlt und Übersicht. Und ich finde, was ich eben schon gesagt habe, du siehst, wie wichtig Aaron Hunt ist, wenn er nicht dabei ist. Nun hatte er sich ja wegen Fiebers abgemeldet, konnte nicht spielen. Das hast du, finde ich, unserem Spiel angesehen. Und dann, ja, profitiert einfach mal auch ein Aaron Hunt von so einer schlechten Leistung, wie seine Mannschaft, die das jetzt gegen Osnabrück gezeigt hat. Insofern, dass ich ihn jetzt nominiere, ja, es heißt ja, der Spieler der Saison, ne? Und insofern, Aaron Hunt hat ja durchaus schon sehr gute Spiele gezeigt, wenn er denn da war. Jetzt war er nicht da, man hat gesehen, dass es schlechter läuft und damit nominiere ich jetzt Aaron Hunt. So.
Kannst du damit leben? Schlüssig, weil, ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil das, das Dresden-Spiel war ja, was Aaron Hunt angeht, auch wirklich ein bisschen wegweisend. Ich habe auch schon öfter über ihn geschimpft, aber muss da anerkennen, er hilft der Truppe und soll auch wieder nicht die Leistung in Osnabrück entschuldigen, aber natürlich ist es nicht so einfach, wenn du als Mannschaft einen Tag vorher mitkriegst, der Kapitän kann nicht mit, auch wenn er uns sehr geholfen hat, der ist krank, ist nicht so toll. Wollen wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird und auch wirklich dann mal gesund bleibt längere Zeit. Das wäre ihm echt zu gönnen und kann uns jetzt vor Weihnachten auch nur helfen.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Daher ja auch meine Nominierung. Ne? Wunderbar, sehr schön. Also wir haben Tim Leibold, wir haben Everton und wir haben Aaron Hunt, die es zu wählen oder auch nicht gilt. Ich bin gespannt, wofür sich unsere werte Hörerschaft diesmal wieder entscheiden wird. Wunderbar. Wir sind am Ende angekommen. Nils, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Es war mir eine Ehre. Wir waren ja in anderen Podcasts schon mal beieinander. Jetzt hat es endlich mal wieder gepasst und du hast dich relativ spontan zur Verfügung stellt, das darf ich auch sagen. Also hierfür gebührt dir mein großer Dank.
Ja, bitte, bitte. Ich habe auch zu denken, ich meine, in so einem Qualitätspodcast den guten Hubs vertreten zu dürfen, das ist ja für einen Sonntag schon mehr, als man erwarten kann. Ne? Also von daher.
Sehr schön geschleimt, muss ich sagen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich werde es ihm weitergeben. Nein, er hört es ja selbst. Ne? Er wird es ja in der nächsten Stunde sicherlich gehört haben. Hier. Sehr schön. Wunderbar. Also, liebe Hörer, dann genießt den ersten Advent. Begeht ihn. Ne? Seid fromm und fröhlich. Und wenn ihr sie dann habt, seid bei eurer Familie oder bei Freunden oder begeht ihn, wie ihr wollt. Habt einfach einen schönen ersten Advent. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal ist Hobbs wieder dabei. Endlich. Und dann sprechen wir hoffentlich auch mal wieder über einen Sieg unseres HSV. Bis dahin, bleibt uns gewogen und ja, ciao HSV!